Ein schöner Sonntag mit Radio Maria.
Ja, geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserem besonderen Vortrag an diesem Abend. Es ist mir eine ganz besondere Freude, auch im Namen von Pfarrer Markus Dettling, euch alle hier zu begrüßen, insbesondere unsere Gäste, Herr Höppel und Frau Wicki, die Informationsbeauftragten von Kirche in Not, und selbstverständlich unser Referent und Ehrengast heute, Pater Abud aus dem Libanon. Und wir sind schon ganz gespannt auf Ihren Vortrag. Und nochmals vielen Dank auch, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben. Und nochmals ein herzliches Willkommen.
Vielen herzlichen Dank. Ich schließe mich der Begrüßung an. Wir sind heute, wie Sie sehen, zu zweit. Das gibt einen Grund. Ich bin altershalber nächstes Jahr in Rente, ab 1. Januar. Und das ist mein Nachfolger, Herr Tobias Höppel. Und ich freue mich sehr, dass junge Menschen sich begeistern und einstehen für die verfolgten Christen. Ich durfte das 24 Jahre lang tun. Ich werde eine kurze Einführung machen, eine kurze Vorstellung unseres Werkes. Ein bisschen spreche ich über unsere Hilfe weltweit. Dann gehe ich ein auf diese sogenannte Red Week, diese rote Woche, die wir heute hier beginnen. Es sind unterschiedliche Veranstaltungen in der ganzen Schweiz, aber nicht nur in der ganzen Schweiz, sondern auf internationaler Ebene von Kirche in Not. Dazu gehe ich auch ein bisschen ein. Und selbstverständlich ist im Vortergrund der Vortrag von Pater Georges Abud aus dem Libanon. Also ich werde nicht viel Zeit bringen, aber doch ein bisschen. Kirche in Not, wie Sie sicher bestimmt wissen, wurde von Pater Werenfried van Strata, unser Gründer, Prämonstratenserpater aus Tongalo, gegründet, dazu mal als die Ostpriesterhilfe. Heute heißen wir auch modern ACN oder ACN, Aid to the Church in Need. 1947 war die Gründung in Tongalo in Belgien. 1950 wurde es bekannt durch die 3000 Rucksackpriester, die Speck verteilten dazumal, die er gesammelt hatte, und zwar in der Kürze. 1952 fiel der eiserne Vorhang. 1959 begegnete unser Gründer der legendären Mutter Teresa von Kalkutta. 1965 wurden wir von Rom ausgebeten, von Papst Pius VI., die Hilfe nach Afrika, also nicht nur die Ostpriesterhilfe, wo früher in den Osten ging, sondern nach Afrika auszudehnen. 1984 wurden wir durch als päpstliche Hilfsorganisation durch den Heiligen Stuhl anerkannt. Wie sieht das heute aus? Wir stehen seit 74 Jahren im Dienst der Armen und verfolgter Kirche. Sie sehen, wir sind eine Stiftung päpstlichen Rechtes. Papst Benedikt XVI. Erhob das vormalige Werk des päpstlichen Rechtes am 7. Dezember 2011 zu einer päpstlichen Stiftung. Sie sehen oben Kardinal Mauro Piacenza, der internationale Präsident, also der höchste Mann im Werk, und der internationale geschäftsführende Präsident Dr. Thomas Heinegelder aus Königstein. Wir sind in 23 Nationalsektionen auf der ganzen Welt vertreten. Unsere Hilfe ist eben eine Antwort auf die Herausforderung unserer Zeit. Ich bringe hier ein paar Zahlen aus dem Jahresbericht 2020. 4.758 Projekte konnten wir finanzieren. Davon waren 401 Projekte speziell Corona-Hilfe für Ordensschwestern, für Priester weltweit. Wir sind in 138 Ländern tätig, und lassen Sie sich nicht verwirren, wenn Sie einmal in einem Jahresbericht 139 Länder oder 140 sehen. Es sind ganz kleine Länder, die vielleicht nur ein Projekt finanziert wird, und wenn das ausgelaufen ist, ist halt in der Jahresbericht dieses Land dann weg. Das ist so, gibt es einfach dann manchmal dort ein paar andere Zahlen. Davon waren 744 Bauprojekte, 14.009 Seminaristen haben wir weltweit unterstützt und 18.126 Ordensschwestern. 1.243 Transportmittel haben wir finanziert und 1.782.079 Messstipendien wurden, heilige Messen wurden gefeiert, haben wir Messstipendien verteilt. Also weltweit ging unsere Hilfe an 1.145 Diözesen und dies dank den 345.000 Wohltäter aus 23 Ländern. Hier sehen Sie noch den Jahresbericht ein bisschen in Zahlen dargestellt. Ich habe es hinten auch aufgelegt, wenn jemand sich im Detail darüber informieren möchte. Nur ein paar Eindrücke der Arbeit von den Ordensschwestern. Diese Arbeit ist sehr unterschiedlich. Wir sehen, sie sind in vielen Bereichen tätig und es würde den ganzen Abend brauchen, wenn ich Ihnen über die Arbeit der Ordensschwester, wie notwendig es ist, ob sie hier vielleicht auch den Frauen in Afrika zeigen, wie sie Nahrungsmittel herstellen oder wenn sie schulischen Unterricht geben oder eben auch in der Pfarrei, wo sie sind, auch für das Gebet und die Seelsorge tätig sind. Priesterkirche in Not unterstützt auch weltweit viele, viele Priester. Hier ein Beispiel von einer Messe in Afrika, wo der Priester natürlich keine Kirche hat und diese unter freiem Himmel hält. Kirche in Not unterstützt aber auch Seminaristen und nämlich 2020 wurden 14.009 Seminaristen von Kirche in Not wurde das Studium finanziert. Die meisten von ihnen stammen aus Afrika. Ja, Christsein ist gefährlich. Der Glaube ist ein Geschenk, ihn zu bezeugen, ein Recht. Und dazu stellt Kirche in Not alle 2 Jahre einen Bericht, ein sehr umfassendes Bericht geben wir heraus. Dieses Jahr war es am 20. April, wo wir das auch präsentiert haben. Und da werden in über 193 Ländern ganz ausführlich die Situation von den Christen, von anderen Religionsgemeinschaften dargestellt. Sie finden das auch auf unserer Internet-Webseite, wo sie sich Land für Land alphabetisch reinschauen können. 200 Millionen Christen werden weltweit verfolgt. Das bedeutet, alle 5 Minuten wird ein Christ oder eine Christin ermordet. Christenverfolgung kennt keine Grenzen und Religion wird oft als politische Waffe benutzt, um Länder ins Chaos zu stürzen. Es gibt verschiedene Arten von Verfolgung. Es gibt diskriminierten Länder, die der Glauben einfach, die Christen einfach Menschen zweiter Klasse sind. Es gibt aber auch die rot markierten Länder, wo starke Verfolgung herrscht. Und wenn wir heute das Zeugnis von Pater George Abud in der Kirche gehört haben, hätten wir doch nicht gedacht, dass der Libanon, der ja früher vor der Krise eigentlich als die Schweiz des Orients bezeichnet wurde, Beirut war das Paris des Ostens und dass dort schon 1975 durch diese Massaker von den Drusen an den Christen in Kafanabrak im Schufgebirge Pater George selber eigentlich Verwandte verloren hat, so sind wir sicher bestimmt erstaunt darüber. An dieser Stelle möchte ich das Wort Pater George Abud übergeben, unser Hauptgast, und bitte ihn, an die Situation der Christen im Libanon einzugehen.
Danke, Frau Vicky. Ich grüße Sie alle ganz herzlich und ich grüße den Herrn Pfarrer und alle Anwesenden und bedanke ich mich für diese Gelegenheit. Also ich bin in Libanon geboren, 68, und als Kind, 75, habe ich den Krieg in Libanon erlebt. Also ich möchte nicht jetzt über den Krieg, aber ich werde ein bisschen über den Libanon erzählen, wie ist Libanon, wo liegt und wie ist die Situation. Also Libanon liegt im Nahen Osten hier, begrenzt von Syrien, nördlich und östlich und von Israel südlich. Tyrus und Sidon, die sind die zwei Städte, die ich in meiner Predigt, in meiner Rede in der Kirche erwähnt habe, dass sie sind, also Christus war in diese zwei Städten. Libanon zählt als Bevölkerung, die leben in Libanon, 6,23 Millionen. Das ist eine Schätzung und nicht echte Zahlen, weil man versucht, keine richtige Realschätzung wegen der politischen und das System in Libanon. Man bezeichnet uns als Libaneser auch Araber, weil Arabisch sprechen. Aber ich möchte auch nicht diesem Thema viel reden, weil wir kennen, dass Libanon schon Phönizier waren, da waren Kanaaniten und verschiedene Völker. Aber zurzeit, in der heutigen modernen Zeit, wer Arabisch spricht, dann wird als Araber bezeichnet, ob es nicht ganz stimmt. Und die Armenier, die sind nach dem Ersten Weltkrieg oder während des Ersten Weltkriegs, als der Genozid gegen die Armenier geübt ist, von der Türken. Dann sind bei uns geflüchtet und sie bewahren ihre Sprache. Sie sind Libaneser. Sie bewahren ihre Sprache und ja, leben in Libanon wie normale Bürger. Also die Libaneser als Libaneser, Einwohner oder Volk, sind 0,45 Millionen. Draußen, man schätzt, dass in der Welt, Kanada, USA, Australien, Brasilien, Argentinien, vielleicht sind auch so viele Libaneser oder stämmige Libaneser. Der Rest von diesen 6,23 Millionen sind Flüchtlinge. Und in Libanon, wir haben 18 anerkannte Religionsgemeinschaften. Also die zwei großen Religionen sind Islam, der Islam und das Christentum. Aber unter dem Islam sind verschiedene Konfessionen, wie auch unter dem Christen. Es sind die zwei größten Gruppen in Libanon, sind die Schiiten und die Sunniten. Und dann kommen die Drusen, das ist auch eine Sekte von Islam, kann man so beschreiben, und auch die Alawiten. Und neben diese zwei großen Religionen sind wenige, es gaben vor dem Krieg noch mehr Juden, aber zurzeit sind einzelne, die kann man vielleicht als Familien mit der Finger eine Hand zählen. Ja, die verschiedenen Gemeinden bei der Christen sind ein bisschen kompliziert. Vielleicht wer die Geschichte der Kirche kennt, auskennt, dann kann ein bisschen verstehen. Aber im Nahosten sind verschiedene Kirchengemeinden, die sind zwischeneinander uniert oder auch selbstständig. Nach dem Jahr 1054, nach der großen Spaltung zwischen Orient und Okzident, also die Kirche im Nahosten oder im Orient und die Kirche in Rom, in Europa gab schon auch im Nahosten, im Orient auch schon Spaltungen nach dem Nicäer Konzil, nach dem Chalcedonensischen Konzil, also Nestorianer und dann auch Arianer und diese Spaltungen in der Kirche am Anfang. Und die mit der Entstehung der Kirche entstanden auch verschiedene Formen von Liturgien, sogenannten zurzeit Riten. Und daher es entstanden in Nahosten auch verschiedene Riten. Und daher bewahrt jede Gemeinde ihren Ritus. Und nach der großen Spaltung 1054, dann ist die Kirche gespaltet und gegen 16. Jahrhundert gab es einen Versuch zur Wiedervereinigung, aber es hat nicht geklappt, dass die gesamte orientalische oder die verschiedenen orientalischen Gemeinden sich alle einig oder gesamt mit Rom uniert. Und daher haben wir wieder neue Spaltung zwischen jetzt die Orientalen sind als Orthodoxen bezeichnet und die Orientalen, die mit Rom uniert, als Katholiken. Und daher, wir haben die größte Gemeinde im Orient, die griechisch-orthodoxe Kirche, die auch auf die Welt ist, die Russen oder in Konstantinopel, in Osteuropa ganz stark ist. Und meine Kirche, die melkitische griechisch-katholische Kirche, wir sind auch Kirche, die denselben Ritus, den byzantinischen Ritus hat wie die griechisch-orthodoxen. Aber wir feiern und wir erwähnen den Papst in unserer Liturgie. Die melkitische griechisch-katholische Kirche ist im Nahosten, aber auch in Osteuropa findet man auch griechisch-Katholiken, die mit Rom uniert, aber die sind unabhängig von uns als Kirche im Orient. Und die syrische orthodoxe Kirche, Sie haben vielleicht davon gehört, sie ist auch stark präsent jetzt in Europa, in der Schweiz, in Deutschland, in Holland, in Schweden. Die sind alle ausgewandert aus Irak, aus Syrien, aus der Türkei und sind sie hier auch in Europa gelandet. Und dann die syrisch-katholische Kirche. Und dann die armenische orthodoxe Kirche und die armenische katholische Kirche. Und die assyrische Kirche und die chaldäische Kirche. Die assyrische Kirche befindet sich mehr in Irak und Teil in Kurdistan, Türkei. Aber die chaldäische Kirche ist auch präsent in Syrien und in Libanon, auch mit der Wanderung oder Auswanderung der Leute. Die einzige orientalische Kirche, die ist ganz katholisch und hat keinen orthodoxen Zweig, ist die maronitische Kirche. Und wir haben auch römische katholische Mitglieder oder die römische katholische Kirche ist auch präsent mit einer Hierarchie und Pfarreien, auch in Libanon. Und in Libanon sind eher die freie Kirchen, die aus der Reformierten entstanden oder gekommen sind. Und daher haben wir diese kleine, wir nennen sie auch protestantische Gemeinde, aber die sind mehr freie Kirchen. Die Flüchtlinge sind eher jetzt zur Zeit, wir haben die große Zahl Palästinenser seit dem Jahr 1948. Die leben noch als oder die sind noch anerkannt als Flüchtlinge und die leben nicht in Zeltlagern, aber in Häuserlagern. Und daher sind gruppiert oder gesammelt in bestimmte Orten in Libanon. Und die wollen auch nicht sich einbürgern lassen. weil sie möchten zurück nach Palästina. Und wir haben auch irakische Flüchtlinge, jetzt nicht viele wie nach dem Krieg im 2003, weil von Libanon aus sind nach Australien, Kanada mit UN, Amerika oder auch Europa ausgewandert. Aber die der große Zahl der Flüchtlinge sind zurzeit die syrischen Flüchtlinge. Nach Angaben der UN sind knapp 1 Million Flüchtlinge. Die sind registriert. Also die nicht registriert sind nicht hier betrachtet. Und daher der libanesische Staat, Regierung, schätzt, dass wir haben 1,750 Millionen Flüchtlinge in Libanon. Die sind die meisten sind in Häusern, Einrichtungen, Wohnungen und Kleinteil in Zeltlagern und was Ähnliches. Weil es ist so, dass die familiären Beziehungen oder Verhältnisse bei uns sind noch wie früher damals hier, dass eine Familie mit Eltern, Großeltern und Kinder und auch Enkelkinder, die leben doch noch in einer Wohnung oder einem Haus oder immer zusammen. Daher könnten wir könnten sie auch Orte oder Wohnungen finden, die in der sie untergebracht sind. Also in den Bergen, wo ich geboren bin, da sind in Beirut, im Norden, im Bekaa-Ebene und auch südlich von Libanon. Die sind nur die registriert jetzt. Und das ist ein Bericht von Spiegel genommen. Ja, so viel über die Bevölkerung in Libanon. Und jetzt zeige ich ein bisschen Sehenswürdigkeiten in Libanon. Die berühmte Sache sind die Zedern von Libanon. Wir haben nicht viele Wälder. Herb Albik, römische Reste, ist auch hier römisch oder Kreuzzüge, aber ist Ruinen. Da sind zwei moderne, die noch zur Zeit sind, diese Kathedrale in der Nähe von Beirut, und das ist eine Kirche in Byblos. Das ist auch ein Zug in Byblos, ein bisschen Gebirge, die Landschaft in Libanon. Wir haben in Libanon Schnee, das einzige Land, in dem Schnee, im Nahen Osten Schnee fahren könnte. Und ja, die Libanesen sind bekannt und die libanesische Küche ist berühmt. Und daher sind sie herzlich eingeladen. Wir haben auch schönen Strand in Libanon. Und wie gesagt, man kann auch Ski fahren im Winter. Ja, die heutige Lage leider ist sehr kritisch. Seit 2 Jahren schon, seit 17. Oktober 2019, ist Libanon in eine tiefe Krise geraten oder befindet. Haben Manifestationen begonnen gegen die Regierung, gegen die Wirtschaft, gegen die Lage, in der die Leute sich befinden. Und das Land in eine politische Krise auch getreten. Wir sind am Anfang mehrere Monate ohne Regierung geblieben, und seit der Zeit sind wir auch in eine wirtschaftliche Krise getreten. Und Sie haben auch gehört von dieser großen Explosion am 4. August. Da kam alles also in Libanon zusammen, mit Corona auch. Und nach der Explosion sind wir auch in politische Krise getreten. Keine Regierung, die Regierung ist zurückgetreten und dann ohne Regierung blieben wir 13 Monate. Und die wirtschaftliche Krise ist rasant gestiegen oder vertieft. Und die Währung, der libanesische Lira, ist auch gestiegen oder gesunken. Das heißt, ein Dollar kostete vor 2 Jahren 1500 libanesische Lira und zurzeit heute ist 23.000. Und die Leute seit 1,5 Jahren dürfen nicht ihre Gelder aus der Bank ausholen. Nur rationiert darf man bis eine bestimmte Summe aus dem Konto auszahlen lassen und nur in libanesische Lira. In Dollar darf man oder in Euro, weil schon eine freie Wirtschaft war, freier Markt, dürfte jeder Libaneser mit Euro oder Dollar oder Lira oder also auch andere Währung ein Konto in der Bank haben. Aber der zurzeit darf er nicht, hat keinen Zugang. Und daher die Leute sind auch ärmer geworden, weil sie haben Geld, manche, aber die dürfen nicht ausziehen. Oder die dürfen nur eine bestimmte Summe. Oder wenn sie von ihrem Dollarskonto abheben möchten, dann auf die offizielle Kosten der Währung. Das heißt, auf dem Markt ein Dollar kostet 23.000 libanesische Lira. Aber in der Bank ist festgestellt 3.900. Und stellen Sie sich vor, der Unterschied, wie viele verlieren die Leute, wenn sie Geld von der Bank abheben möchten. Ja, und Libanon hat seit dem Ende des Krieges 1990 bis heutigen Tag nicht das Problem des Strom gelöst. Wegen Korruption, wegen Mafia, wegen alles Mögliche. Und daher der Stadt, weil hat auch keine Ressourcen mehr hat, kann der Strom nicht versichern, mehr als 3, 4, manchmal 2 Stunden pro Tag. Und seit Jahren ist es so geregelt, dass in jedem Viertel ein Aggregator, Erzeugner für Strom ist und die Leute nehmen Strom von einem Unternehmer und die bezahlen. Also ein Konto oder wie heißt es also, für den Staat und sie bezahlen dazu auch diese neue Quelle, dem Aggregator. Aber zurzeit auch wegen des Mangels des Diesel, auch diese Aggregator können nicht die ganze Zeit Strom liefern. Und daher manchmal 4 bis 6 Stunden, die Leute bleiben ohne Strom. Wie auch Benzin. Jetzt ist zur Verfügung oder vorhanden aber jetzt teuer. Ich habe das in der Rede in der Kirche erwähnt, dann ein Liter kostete 3000 libanesische Lira, heutzutage ist 16.000, weil der Staat importiert Benzin oder also es ist eine komplizierte Sache. Das heißt, die Unternehmer, die brauchen Dollar, um Benzin zu importieren. Der Staat hat Dollar ihnen verkauft mit 3.900 offizielle, aber der Staat hat keinen Dollar mehr. Und daher, die Unternehmer müssen auch vom freien Markt Dollar holen. Und daher, jetzt die Preise sind hoch gestiegen. Dasselbe mit den Medikamenten. Also Libanon importiert viel von allen Sachen. Und daher braucht fremde Währung oder starke Währung oder Dollar oder Euro. Und der Staat hat, und die Banken sind, also die haben auch kein Geld. Und daher ist alles teuer. Und bis jetzt diese Explosion belastet die Gesellschaft. Wir wissen bis jetzt nicht, wer ist der Verantwortliche und wie werden die Probleme gelöst der Leute, die ihre Wohnung, ihre Häuser, ihre Arbeit verloren haben, damals mit dieser großen Explosion. Da sind Bilder im August, vorigen August, genommen von einem Mitglied der Kirche, des Hilfsorganisation Kirche in Not. Also es sind heutzutage noch keine Reparaturen. Also, und dank Kirche in Not, viele hatten oder könnten auch Hilfe bekommen, Nothilfe, rund 250.000 Euro. Und ich habe mit der Vertreter oder der Mitglied der Hilfsorganisation dieses Jahr auch im August verschiedene Projekte besichtigt, die Kirche in Not unterstützt in Libanon. Wir gucken jetzt gleich. Also das sind Nothilfe, organisiert durch Unterstützung von Kirche in Not, sind auch hier Lebensmittel in Sahli, wo der Bischof Darwish, der Bischof für die Melkiten da ist und leistet viele Hilfe durch Kirche in Not. Und wie gesagt, das ist ein Krankenhaus, geschädigt durch die große Explosion. Und hier zeigt die Schwester uns die Schäden damals im Krankenhaus. Und jetzt auch, die machen also Reparaturen durch Unterstützung von Kirche in Not. Ja, auch die Kathedrale wurde geschädigt und auch, das ist in Libanon, in der Nähe vom Hafen auch. Und hier, die sind die Karmeliten, die haben auch ein Projekt und die wurden von Kirche Nord unterstützt. Und hier, die beten im Sommer unter Corona-Bedingungen im Freien. Auch Kirche in Not, wie gesagt, ist präsent für die Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge, besonders in Libanon. Und schon vor ein paar Jahren, das war ich mit dem Pfarrer Urlich in eine Schule für syrische Flüchtlinge in Baalbek. Trotz alles, die Kinder sind froh. Und Wir hoffen, dass Ihre Zukunft besser ist als die jetzige Zeit. Und das ist wegen Ihrer Solidarität und Ihrer Unterstützung hier aus der Schweiz durch Kirche in Not. Frieden soll herrschen in Libanon und auf die Welt. Herzlichen Dank. Und bevor wir schließen, das ist ein Gruß von Kirche in Not für die Wohltäter. Ja. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Danke für Ihre Solidarität, für Ihr Gebet. Danke, großen Dank auch der Kirche in Not, die alles leistet. Dankeschön.
Ja gut, wenn keine weiteren Fragen sind, dann möchten wir uns auch von der Seite von der katholischen Pfarrei Wenzwil ganz herzlich bedanken. Und es war sehr schön, dass Sie da gewesen sind und die eindrücklichen Bilder und Berichte gezeigt haben in bewegenden Worten. Vielen herzlichen Dank und wir wünschen Ihnen viel Kraft, Gottes Segen für Ihr Werk und kehren Sie auch wieder wohlbehalten und gesund in Ihr Land zurück.
Danke.
Wir werden im Gebet und in Gedanken mit euch verbunden sein und gleichzeitig wollen wir uns verabschieden, auch von den Zuhörerinnen und Zuhörern von Radio Maria. Wir wünschen euch allen eine gute Nacht und vielen Dank ins Publikum für die Geduld, dass ihr nochmals gekommen seid, um zuzuhören. Vielen herzlichen Dank und kommt gut nach Hause.
Einen schönen Gruß auch der Hörerinnen und Hörer von Radio Maria und an alle Mitarbeiter der Radio Maria. Ich bedanke mich und ich wünsche alles Gute und gesegnetes Christkönigsfest und gesegnete Adventzeit und frohe Weihnachten. Danke. Ich werde den Segen auf Arabisch erteilen. Der Herr sei mit euch. بركة الرب ورحمة تحلان عليكم الآب والابن والروح القدس إلى دهر الداهرين آمين.
آمين.
Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit.